es noch so viel ist. Und gleichzeitig war ich tief traurig. Und dann stand da auch noch, dass 55% der evangelischen Freikirchenleute das glauben. 55. Da fehlen 45%, die das Wesentliche gar nicht mehr glauben oder noch nie geglaubt haben. Und dann habe ich überlegt, was sage ich euch denn an dem vielen Guten, was mir durch den Kopf geht zur Auferstehung, und dachte, das ist alles schön, was du dir da vorstellst, aber was diese Leute bräuchten und was ich jeden Tag brauche, das ist in die Bibel schauen, was da denn über Auferstehung steht. Und deshalb möchte ich heute mit euch in Johannes 20, die Helen hat es gerade gelesen, und möchte anschauen, wie das war am ersten Tag der Woche, früh, also ganz früh, sobald wie möglich, bricht nach dem Schabbat, bricht die Maria Magdalena auf und kommt, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Maria Magdalena, das war diejenige, die aus Magdala kommt. Das bedeutet der Name Magdalena. Meine Mutter heißt so. Von daher für mich ein sehr vertrauter Name. Magdala ist ein Ort am See Genezareth. Da kam sie her, und wir lesen in der Heiligen Schrift, dass Jesus aus ihr böse Geister, dass Jesus sie von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Von ihr waren 7 Dämonen ausgetrieben worden. War eine sehr geplagte Frau, die von Jesus geheilt, befreit wurde und die dann mit ihm von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, die also besonders viel erlebt hat mit ihm, wie er das Evangelium von Gottes Königreich verkündigt hat. Und Maria hatte auch unter dem Grab und unter dem Kreuz gestanden. Da waren nicht mehr viele. Und Maria hatte auch erlebt, wie er ins Grab gelegt wurde und wie der Stein davor platziert wurde, sodass der Eingang verschlossen wurde. Das ist ihr Hintergrund. Und deshalb lesen wir im Text, sie weint. Eigentlich muss das doch ein wunderschöner Ostersonntagmorgen gewesen sein. Es ist traumhaft, wenn du losgehst und es ist noch finster und dann erlebst du einen orientalischen Sonnenaufgang im Frühling. Sie weint, sie ist tief traurig und sie macht sich Sorgen. Das lesen wir in Markus 16 im Paralleltext. Wer wird uns denn den Stein wegwälzen? Sie geht zum Grab, auch Markus 16, mit wohlriechenden Salben und Gewürzen und ähnlichem, um hinzugehen und den Leichnam zu salben. Sie möchte ihm damit, typische Frauenarbeit damals, die letzte Ehre erweisen. Ganz darauf fixiert. Frauenarbeit, den ich besonders gern habe, dem möchte ich diese Ehre erweisen. Und ich finde die Frau sowas von mutig. Die meisten von uns kennen ein paar Tage vorher den Petrus. Als eine Magd, lesen wir im Bibeltext, zu ihm sagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Du kommst doch auch aus Galiläa. Da muss Petrus einknicken und kann nicht zu Jesus stehen. Was Maria hier tut, sie outet sich. Schauen wir uns mal das erste Bild an. Wo wir jetzt sind, ist, wir wollen nach Golgatha. Wir wollen zum Grab. Wir wollen dorthin, wo heute die Grabeskirche steht. Ich mag diesen Ausdruck gar nicht, Grabeskirche. Die hieß ursprünglich anders. Ich habe es hier geschrieben. Anastasis, Auferstehung, ist doch ein viel, viel schönerer Name für diesen Ort, wo Gott seinen Sieg errungen hat über Hölle, Tod und Teufel. Wo der Widersacher besiegt ist und wo Jesus sprach, es ist vollbracht. Und viel schönerer Ausdruck für den Ort, wo wir jetzt hingehen, denn dort ist Jesus auferstanden. Das nächste. So sieht die Grabeskirche von oben aus. Weiter. Oder hier von der Seite. Da ist einmal ein Grabhaus über der Stelle, wo ursprünglich das Grab Jesu war. Das Grab ist leider völlig zerstört. Man sieht von diesem Grab nichts mehr. Und in der gleichen Kirche ist Rest vom Golgatha-Felsen. Das ist der Ort, wo wir jetzt hingehen. Weiter bitte. So geht man von außen hinein. Ja, komm, auf dem Bildschirm werdet ihr es besser sehen können. Jetzt könnt ihr vielleicht eher ahnen, dass hier Felsen sind. Kann man das ahnen, auch hier vorne immerhin. Und hier an der erhöhten Stelle, da wäre irgendwo das Kreuz gestanden, ganz nahe bei der Stadtmauer. Da seht ihr auch ein Tor. Das, ihr seht eine Straße, wo ist die Straße? Die haben sie hier im Modell. Das sollte gesehen werden, was sich da ereignet hat. So ähnlich sah das aus, ein Steinbruchgelände, ein Gartengelände. Und dort war Golgatha und dort gingen sie hin. Und das hatte sie nicht erwartet. Könnt ihr das sehen? Da ist ein Rollstein links. Und da ist der Eingang zu einem Grab. Das ist ein absolutes Reichengrab. Ich weiß nicht, ob Jesu Grab so reich war wie dieser Grabeingang. Aber so muss man sich das vorstellen. Einen wirklich großen Stein, den konnten sie doch nicht wegwälzen. Und dann heißt es, sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Wie konnte das sein? Wie konnte das sein? In Markus gehen mehrere Frauen zum Grab, die Maria darunter, und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Seltsam und doch verständlich, so menschlich. Wer wälzt uns den Stein weg? Sie machen sich Sorgen um den Stein. Als hätte es keine andere Sorge an diesem Tag gegeben. Gott hatte aber in der Nacht zuvor schon gehandelt. Ein Engel hatte den Stein weggewälzt, steht im Matthäus-Evangelium. Für mich ist das wie ein Bild. Wenn ich mir Sorgen mache für etwas, was für Gott so überhaupt kein Problem ist, wenn meine Sorge auf eine Kleinigkeit geht, zumindest in den Augen Gottes, für mich ist es ein Berg, wenn ich mir Sorgen mache, und das ertappe ich mich meistens dabei, um etwas, was ich sowieso nicht ändern kann. Kennst du das? Sie hätten den Stein eh nicht wegwälzen können. Warum machen sie sich dann Sorgen? Vers 2, da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir wissen nicht, sie war offenbar nicht allein, wie auch die anderen Evangelien sagen, es waren mehrere Frauen, die zum Grab gingen. Hier im Johannesevangelium geht der Blick auf Maria. Und die Maria hat ja dann auch die erste auf uns berichtete Begegnung mit dem Auferstandenen. Kommen wir gleich drauf. Mich hat getroffen, dass die Hauptsorge der Maria um den Leichnam geht. Ist euch das aufgefallen? Sie fragt hier, wo haben sie denn den Leichnam hin? Und sie fragt es im weiteren Text nochmal, wo haben sie ihn hin? Wo hast du ihn hingelegt? Die Hauptsorge geht um den Leichnam. Was hätte eigentlich die Maria erwarten können? Jesus hatte dreimal angekündigt, ich werde auferstehen. Ich lese uns mal die erste Leidensankündigung in Matthäus 16. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Also ich kann die Maria verstehen, dass sie das noch nicht so ganz erfasst. Aber das ist doch eigentlich so schade, dass sie stehen bleibt und getötet werden. Ich werde getötet werden. Und ganz aus dem Blick verloren hat, dass Jesus dann gesagt hat und am dritten Tag auferweckt. Dabei hat sie doch erlebt, dass es für Jesus kein Problem ist, Tote aufzuerwecken. Sie hat es erlebt. Und sie kannte ihn so gut. Sie kannte den so gut, ganz persönlich, der von sich gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. So gut. Aber es ist doch unmöglich, oder? Dass Jesus auferweckt wird. Maria läuft zu Simon und zu Johannes. Das sind die beiden, außer noch Jakobus, die Jesus am nächsten standen. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Also eben hatten wir die Maria, die hat miterlebt Kreuzigung und Begräbnis. Jetzt sind es der Petrus, der zum Grab läuft. Was mag dem Petrus durch den Kopf gegangen sein? Ein paar Tage vorher hat er Jesus dreimal verleugnet. Und es ist der Johannes, der eben noch vor kurzem wenige Tage am Kreuz Jesu stand, miterlebt, wie er stirbt. Und jetzt laufe ich zum Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Vielleicht konnte er schneller laufen, weil er jünger war. Jedenfalls, beide haben sich offenbar beeilt. Da muss irgendwo ein Lichtstrahl, ein Sonnenstrahl, mitten in die Finsternis, in ihre Finsternis auch, in ihre Traurigkeit, in ihre Depression gefallen sein. Und sie rennen zu Jesus. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Vers 5, Johannes kommt zuerst zum Grab und er beugt sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Das sind also diese Totenbinden, die Totentücher. Aber er geht noch nicht hinein, er lässt Petrus den Vortritt. Er sieht die leinenen Tücher, aber da fehlt doch was. Kein Leichnam wird erwähnt. Machst du mal weiter mit den Bildern? Noch eins weiter, bitte. Wahrscheinlich sah das Grab so ähnlich aus. Ihr seht rechts einen Vorraum und links die eigentliche Grabkammer und links in die Grabkammer. Da wäre der Tote später hineingelegt worden. Er wäre umgebettet worden, hier aus der rechten Seite, dem Vorraum. Da wurde der Tote eingewickelt in diese Tücher für Größenordnung ein Jahr hingelegt, bis das Fleisch weg ist, das Fleisch verwest. Dann werden die Knochen eingesammelt und dann werden sie ins eigentliche Grab gebracht. Also hier, weiß nicht, ob ihr das auf dem Bildschirm seht, hier ist der Eingang. Er beugt sich hier hinein, schaut in diesen Vorraum und der Tote ist weg. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Fein, säuberlich liegen die Tücher da, die um den Leib waren, an der einen Stelle, die um den Kopf waren, an der anderen. Also das waren ganz offenbar keine, die es eilig hatten. Da hat jemand Zeit gehabt. Keine Grabräuber, keine Jünger, die den Leichnam schnell mit hätten, war ja der Verdacht gewesen. Matthäus 27 steht, die obersten Priester und die Pharisäer sprachen zu Pilatus, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Finde ich spannend. Muss ich mal einhaken. Finde ich spannend. Also die wussten noch, die Gegner wussten noch, dass Jesus das angekündigt hat. Und seine engsten Vertrauten haben es in all ihrer Trauer und ihrem Entsetzen über das, was geschehen war, offenbar zumindest nicht glauben können. Und weiter die Hohepriester zu Pilatus, so befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Wo ist denn da der Betrug, bitteschön? Ich weiß nicht, wer die Tücher zusammengelegt hat. Jesus selber? Warum nicht? Vielleicht hat es auch der Engel gemacht. Auf alle Fälle zeigt sich hier die Souveränität Gottes. Was für eine Ruhe und Souveränität, wie diese Auferstehung geht, vor sich geht. Und dann auch noch so für uns dargelegt, dass man es einfach glauben muss. Ich sage das mal ganz bewusst. Glauben muss. Hier zeigt sich Gottes ganze Gewalt und Allmacht. Vers 8. Darauf ging auch der andere Jünger hinein. Jetzt folgt auch der Johannes. Der Jünger, den Jesus liebte, wie er hier genannt wird, geht hinein in diesen Vorraum und er sah und glaubte. Er sah und glaubte. Das ist der erste, von dem es heißt in der Heiligen Schrift, dass er glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das ist der Johannes. Der Jünger, den Jesus liebte, ein Jünger, zu dem Jesus eine ganz enge Beziehung hatte, er glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dabei hat er den Auferstandenen noch gar nicht gesehen. Ist euch das aufgefallen? Ihm genügt dieses leere Grab. Vielleicht schließt sich bei ihm jetzt der Kreis. Jesus hat es doch gesagt. Moment. Am 3. Tag werde ich auferstehen. Vielleicht kommt das. Es steht nicht da. Auf alle Fälle, er ist jetzt sicher. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Vers 9 ist dann überraschend. Also ich lese nochmal Vers 8. Der Johannes, der andere Jünger, geht hinein und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Ist doch irgendwie ein Gegensatz, oder? Später, Pfingstpredigt des Petrus, da heißt es anders. Da erklärt uns Petrus genau das aus der Schrift, aus dem Alten Testament, dass Jesus auferstanden ist. Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Herzliche Einladung zu unserer Pfingstpredigt, da will ich genau darüber reden in 50 Tagen an Pfingsten. Es ist eine Stelle, es scheint die Hauptstelle zu sein. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Ja, Jesus blieb nicht im Totenreich. Er wurde nicht dem Totenreich überlassen, sondern er wurde auferweckt. Und du wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Das geht schnell, dass jemand verwest in dieser klimatischen Zone. Wir kennen den Lazarus, der riecht schon ein bisschen. Da riecht keiner im Grab Jesu. Keine Verwesung, er ist auferstanden. Es sind noch andere Stellen im Alten Testament, im Buch Daniel, im Buch Hosea, eine fällt mir gerade nicht ein, noch eine weitere, wo es darum geht, im Alten Testament, der Messias wird auferstehen. Nun gingen die Jünger wieder heim, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Die Jünger sind weg. Die Maria hat es offenbar noch nicht mitbekommen, dass das Grab leer ist. Sie beugt sich hinein und das sind jetzt zwei Engel. Vers 13, und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ist doch eigentlich eine gute Frage der Jünger, der Engel, oder? Warum weinst du? Auf der einen Seite hat sie allen Grund zum Weinen. Und auf der anderen Seite hätte sie eigentlich schon viel Grund zur Freude, denn er hatte gesagt, ich werde auferstehen. Vers 14, und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Ging dem einen oder anderen so, dass er nicht erkannt hat, dass es Jesus ist, als der Auferstandene vor ihm stand. Die beiden Jünger, Lukas 24, die nach Emmaus gehen zum Beispiel, die wandern ein gutes Stück mit Jesus, sind einige Zeit zur großartigsten Bibelarbeit der Welt, die jemals gehalten wurde, mit Jesus unterwegs. Er erklärt ihnen das ganze Alte Testament, was da von ihm geschrieben steht. Und sie haben nicht gemerkt, wer er ist. Also sind wir mitten in unserem Text hier. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Also es fragt auch noch Jesus sie das Gleiche. Wen suchst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Wen suchst du? Sie sucht ihren Herrn, sie sucht keinen Leichnam. Natürlich steht vorrangig da, dass sie ihn fertig beerdigen will. Aber ich glaube, das geht viel, viel tiefer. Ich kann sie irgendwo gut verstehen, dass sie diesen Jesus, der so zentral in ihrem Leben war, einfach nicht loslassen kann. Ich weiß nicht, ob sie Hoffnung hatte in dem Moment, aber auf alle Fälle möchte sie den Weg mit Jesus zu Ende gehen. Wen suchst du, fragt Jesus. Ähnlich hat Jesus schon mal am Anfang unseres Evangeliums gefragt. Johannes 1, da sind einige Jünger, einer davon ist Andreas, eigentlich bei Johannes dem Täufer, und da kommt Jesus hin. Und zwei davon, eben auch Andreas, wollen mehr von diesem Jesus wissen. Und da heißt es, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, also Lehrer, wo wohnst du? Eine interessante Parallele. Da nennen sie Jesus schon, den sie noch so wenig kennen, Rabbi, wie sagt Maria hier? Rabuni. Rabuni. Das ist noch eine vertrautere Form. Rabuni. Die beiden gehen weiter und Andreas findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, ganz am Anfang unseres Evangeliums, ganz am Anfang der öffentlichen Tätigkeit Jesu, wir haben den Messias gefunden. Was sucht ihr? Und jetzt hier findet Maria den auferstandenen Messias. Warum wusste sie nicht, dass es Jesus war? Warum wusste sie nicht? Vielleicht, weil sie geweint hat. Kennst du das? Dass die Augen so voll sind von Tränen und das Herz so schwer, dass du gar kein Licht mehr siehst. Und das ist so bildhaft hier. Obwohl der Auferstandene vor ihr steht und damit alles wäre, damit, wie haben wir vorhin gesungen, damit die Finsternis, die auf dem Land liegt, weichen muss. Jesus steht vor ihr und sie merkt es nicht, vor lauter Tränen und Traurigkeit und Bedrückung und was alles ist. Oder sah Jesus anders aus als vor der Kreuzigung? Es können nicht die Male der Nägel gewesen sein, denn das hätte sie ja gleich gemerkt. Wenn jemand so etwas Schweres durchlebt hat wie eine Kreuzigung, dann sieht er anders aus. War es das? Vielleicht. Ich glaube, es liegt an was anderem. Weil Jesus ihr erst die Augen öffnen musste. Vers 16. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni. Das heißt Meister. Jesus spricht sie mit Namen an und ihr geht nicht nur die Augen, sondern wirklich die Augen des Herzens auf. Johannes 10 heißt es, der gute Hirte, Jesus, ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und weiter in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Möchte ich heute an diesem Ostersonntagmorgen fragen, hast dich Jesus mit Namen angesprochen? Ich nenne jetzt nicht eure ganzen Namen, das soll ja Jesus machen. Dich mit Namen angesprochen? Und du kennst seine Stimme. Im Großen, aber auch jeden Tag aufs Neue. Das ist so ein Vorrecht, wenn du ein Kind Gottes bist. Wenn du in der Nachfolge Jesu stehst. Oder hier das Bild von Johannes 10, wenn du sein Schaf bist, zu den Schafen Jesu gehört. Dass er dich immer wieder mit Namen anspricht. Immer wieder. Sodass du und ich mehr und mehr, und jetzt kommt's, von diesem Auferstandenen verstehen. Von diesem Auferstandenen. Ich finde das so faszinierend, dass der auferstandene Herr hier kurz nach der Auferstehung einen Menschen mit Namen anspricht. Das ist doch wunderbar. Und dass er heute noch uns mit unserem Namen anspricht, ja. Vers 17. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Rühre mich nicht an. Wird ganz unterschiedlich ausgelegt. Ich möchte es mal so deuten. Halt mich nicht so fest, wie du mich bisher gekannt hast, Maria. Du hast mich hier auf der Erde gekannt. Du hast hier meine Herrlichkeit gesehen. Wunderbar. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, du hast erlebt, wie ich Tote auferwecke und alles drum und dran. Aber jetzt kommt mehr. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater. Und ich fahre jetzt mal fort über diesen Text hinaus. Und dort werde ich als König eingesetzt. Und dort sitze ich zur Rechten Gottes. Und von dort regiere ich. Bleib nicht bei dem stehen, was hier auf der Erde war, was du mit mir erlebt hast, sondern sieh, was der Auferstandene wirklich bedeutet ab diesem Moment. Und hier, ich finde das einen der grandiosesten Verse in der Bibel, die ich kenne, hier geschieht etwas ganz Neues, ganz, ganz Neues. Wäre eigentlich eine eigene Predigt wert. Ist euch das mal aufgefallen? Da heißt es, geh zu meinen Brüdern. Hat Jesus sie schon mal Brüder genannt? Nennt Jesus sie danach Brüder? Hausaufgabe, vielleicht findet ihr etwas. Ich habe es nicht gefunden bei Jesus. Ich habe dagegen gefunden in Matthäus 23, da sagt Jesus: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Da wird der Meister ganz klar abgegrenzt von den Brüdern. Und jetzt steht der Auferstandene da und nennt sie Brüder. Wunderbar. In Hebräer 2, Vers 11 heißt es: Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Das drückt genau das aus, was hier geschieht. Und ich bin froh, dass wir da hineingenommen sind, dass Jesus uns damit auch Bruder nennt, Schwester. Es geht weiter. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Also Jesus redet oft von meinem Vater, hier in Vers 17 ja auch. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Ist es auch ihr Vater? Haben wir ganz, ganz selten bei Jesus, zum Beispiel Vater unser. Da kommt das Blitz das mal wie auf. Ja, dass es auch der Vater von ihnen ist, dass der gemeinsame Vater ist. Im Alten Testament ganz selten, zum Beispiel, dass es heißt, Gott ist Israels Vater. Das ist so neu. Zum Beispiel Jesaja 63. Und doch bist du unser Vater. Ja, blitzt im Alten Testament kurz auf. Kurz im Vater unser. Und jetzt steht der Auferstandene da und legt die Grundlage für das, was Paulus häufig schreibt: Gott, unser Vater. Und was am schönsten ausgedrückt ist in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Ganz neue Gottesbeziehung. Und ich glaube, es geht noch tiefer. Geht noch tiefer hier. Das dritte Paar, das er hier nennt, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Dass es sein Gott ist, das erleben wir die ganzen Evangelien durch. Dass es sein Vater ist, das geht die ganzen Evangelien hindurch. aber es ist auch euer Vater und vor allem auch euer Gott. Kennt ihr die Ruth, die zu ihrer Schwiegermutter sagt, dein Gott ist mein Gott? Hier sagt das der Auferstandene selbst indirekt, dein Gott ist mein Gott. Kommen wir zum Schluss. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Was ist die Botschaft der Maria? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Das ist unsere Botschaft heute. Ihr habt ja gleich, zumindest die meisten, geantwortet, als ich begonnen habe, der Herr ist auferstanden. Ist das unsere Botschaft am Ostersonntagmorgen? Auf alle Fälle. Und am Ostersonntagnachmittag? Und morgen? Und übermorgen? Und wenn wir das nächste Mal gemeinsam auf die Straße gehen, um Evangelium weiterzugeben? Und wenn wir unsere Nachbarn treffen? Das ist die zentrale Botschaft, die wir haben. Der Herr ist auferstanden. Und mir ist an diesem Ostern wichtig geworden, dass ich vieles weitergebe. Und manchmal nicht dieses Zentrum. Jesus ist auferstanden. Ich möchte schließen. Mit den Emmaus-Jüngern. Die beiden Jünger, die nach Emmaus gehen, die erkannt haben, weil ihnen die Augen und das Herz aufgegangen ist, Jesus lebt. Da heißt es, und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 versammelt, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Amen. Aber damit ist noch nicht das letzte Amen gesprochen. Ich möchte euch bitten, dass wir miteinander aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben.